Ich glaube, das größte Missverständnis ist immer noch, dass man denkt, im ländlichen Raum fehlt es irgendwie an Kreativität oder an interessanten Szenen. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Es gibt da viel Engagement, viele eigenständige kulturelle Identitäten und ganz oft noch eine große DIY-Mentalität, also hands-on, einfach machen.
Berlin, Hamburg, Köln, München, Frankfurt, vielleicht noch Leipzig, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Mannheim. Denkt man an lebendige Musikszenen in Deutschland, dann landet man fast immer bei Städten mit 6- bis 7-stelligen EinwohnerInnenzahlen. Hier kumulieren sich Branchenplayer, Stadtfestivals, Venues und Kreative. Hier steckt auch das, zugegeben, oft nicht viele Geld der Popszene.
Ja, nun leben aber 57% der Bevölkerung in Deutschland eben nicht in einer Großstadt, sondern im ländlichen Raum. Und hier ist eine Pop-Infrastruktur in etwa so wahrscheinlich wie eine U-Bahn-Anbindung. Warum das alles andere als egal ist und was Popkultur eigentlich mit den bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern zu tun hat, darüber reden wir heute bei dieser bereits 30. Folge von Reeperbahn-Festival Deep Dive, dem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche, präsentiert von Musikwoche. Wir, das sind mein geschätzter Kollege Alex Barbian
und meine geschätzte Kollegin Lina Burghausen. Wie schön, dass ihr einschaltet. Wer Deep Dive kennt, der weiß, dass in jeder Folge nicht nur unsere Stimmen, sondern auch die zahlreicher BranchenexpertInnen zu hören sein werden. Diesmal sind das Local Heroes-Chefin Julia Sasse, Markus Graf von Pop RLP, Splash-Mitgründer Mirko Rosner und Pablo Himmelsbach von der Hinterland Gang. Unsere Quellen, weiterführende Infos und Leseempfehlungen findet ihr in unseren Shownotes. Da es sich um ein sehr aktuelles Thema handelt, sei noch darauf hingewiesen, dass wir diese Folge bereits am 5. Juni 2026 aufnehmen. Neuere Entwicklungen können wir hier leider nicht abbilden. Außerdem eine Vorwarnung: Diese Folge Deep Dive wird definitiv keine leichte Kost. Aber bitte bleibt trotzdem dran. Am Ende wollen wir konkrete Handlungsempfehlungen mit euch teilen, wie wir alle die Musikkultur im ländlichen Raum stärken können. Und damit gehen wir rein.
Ich bin vor einigen Wochen in Köln gewesen auf der CO Pop und von einem Panel dort ist mir eine Aussage sehr im Kopf geblieben, und zwar von Katja Lucker, ihres Zeichens Chefin der Initiative Musik. Und diese Aussage hat mich seither sehr beschäftigt. Ich zitiere mal: Wir haben über Jahre nicht auf die ländlichen Räume geschaut. Die Reaktion vom Panel, es war sich da sehr einig, nämlich, dass uns dieser Aspekt, diese Ignoranz jetzt als Kulturbranche ein Stück weit um die Ohren fliegt.
Dabei kann man gar nicht so richtig klar sagen, was dieser ominöse ländliche Raum nun eigentlich ist. Laut Bundeszentrale für politische Bildung gibt es ganz verschiedene Definitionen von ländlichen Räumen. Zum Beispiel in Abhängigkeit von der Bevölkerungsdichte oder der Nähe zu Ballungsgebieten. Klar ist jedoch, dass sich ländliche Lebensräume deutlich häufiger in der nördlichen Hälfte Deutschlands finden lassen als im Süden und natürlich im Osten, Bayern mitgerechnet, deutlich mehr als im Westen des Landes.
Die Tendenz ist so ganz generell, dass es immer mehr Menschen in größere Städte zieht. Landflucht ist ein verbreitetes Problem, vor allem in Ostdeutschland. Aktuell leben nur 15% der Menschen in Deutschland in einem Ort mit weniger als 5000 Einwohnern.
Gerade das Thema Landflucht ist Auslöser für viele Transformationen, die auch uns betreffen. Laut Statistiken könnten manche Landkreise in Brandenburg bis 2035 ein Drittel ihrer Bevölkerung verlieren. Für die Leute, die bleiben, bedeutet das einen Wegfall von Infrastruktur. Arztpraxen, Geschäfte, Kneipen, Schulen, Kitas schließen, Jobs fallen entsprechend weg, der Bus fährt nicht und auch kulturelle Angebote werden immer dünner.
Es gibt hier höchstwahrscheinlich einen Zusammenhang, und zwar zwischen diesen Entwicklungen, die du beschreibst, und den letzten Wahlergebnissen. Bei denen hat ja die inzwischen manchen Bundesländern gesichert rechtsextreme AfD in den strukturschwachen ländlichen Regionen massive Erfolge eingefahren. Denn der Nährboden für Extremismus ist natürlich da besonders groß, wo Menschen sich abgehängt und ja auch vielleicht ein Stück weit vergessen fühlen. Und wo früher war alles besser eben keine Floskel ist, sondern ein Stück weit auch Realität.
Während in größeren Städten durch Kultur und gerade Musik Menschen zusammenkommen, wird die Isolation auf dem Land größer. Lina, ich glaube, wir beide wissen sehr gut, wie wichtig Musik auch für die eigene Identitätsfindung ist und für die Sozialisation auch mit bestimmten politischen Werten. Darüber haben wir in unserer allerersten Deep Dive-Folge im letzten Jahr gesprochen. Und wenn Musik das nicht übernimmt, weil es einfach keine musikalische Infrastruktur vor Ort gibt, hinterlässt das Lücken, gerade bei jungen Menschen. Musikkultur im weitesten Sinne ist einfach Lebensqualität und, ja, auch wenn das pathetisch klingen mag, durchaus ein Grundbedürfnis und Grundpfeiler unserer Demokratie.
Auf jeden Fall. Und ich finde, in manchen Teilen der neuen Bundesländer sieht man sehr, sehr gut, welches Vakuum die Abstinenz von Kultur dahinterlassen hat. Also ich bin ja so als klassisches Wendekind in Sachsen-Anhalt groß geworden. Und was ich immer wieder beobachte, wenn ich durch meine Heimat fahre, sind so diese riesengroßen leerstehenden Kulturhäuser. Ich denke da an Bitterfeld oder an Schrobau zum Beispiel. In der DDR gab es ja selbst in der abgelegensten Kleinstadt, so ein riesiges Kulturhaus mit Theaterprogrammen, Konzerten, Tanzveranstaltungen und so weiter. Und was da auf die Bühne kam und wie sehr das auch natürlich politisch gesteuert war, das stand natürlich nochmal auf einem anderen Blatt.
Nach der Wende waren die wohl wichtigsten Kulturorte für junge Menschen in den neuen Bundesländern zum einen die Diskotheken in kleineren Städten und auf dem Land. Ja, man quetschte sich in den kleinen Opel Corsa und fuhr zum Festzelt nach Köthen, ins Kult bei Borna, ins Bernabeum in Bernburg oder ins Sachsen-Center in Stolberg. Zum anderen traf man sich in AJZs und Jugendclubs, wo die Punkband aus der Schule ihren ersten Auftritt hatte und man bei einer Jam zum ersten Mal versucht hat zu breakdancen.
Da wäre ich gern dabei gewesen bei dir. Ja, diese Orte verschwanden und verschwinden immer mehr und das ist nicht nur ein Ostproblem tatsächlich. In Schleswig-Holstein zum Beispiel ist die Anzahl der Diskotheken und Tanzlokale von 2014 bis 2023 um über 40% gesunken. In meiner Heimatstadt Dessau und auch Umgebung existiert heute kein einziger der Clubs mehr, in denen ich als Jugendliche feiern war.
Bei Jugendclubs und alternativen Jugendzentren ist die Lage übrigens kein bisschen besser. Die Orte, an denen junge Menschen gemeinsam Musikkultur leben, verschwinden. Parallel dazu wandern zahlreiche popkulturelle Connections ins Internet ab. Man braucht auch nicht mehr das AJZ und die Gothic Night im Clubzelt in Köthen, um Gleichgesinnte zu treffen, mit denen man den Musikgeschmack teilt. Die findet man eben auch auf Reddit oder auf TikTok.
Ja, zugleich sind wir Menschen aber ja auch soziale Geschöpfe und das eben nicht nur online. Wenn der einzige Ort, wo man als junger Mensch hängen kann, dann die Bushaltestelle oder die Tanke am Stadtrand ist, dann wächst natürlich auch hier nachvollziehbarerweise der Frust. Und wenn es keinen realen Ort gibt, wo man Popkultur erleben kann, steigt dafür vielleicht auch die Bereitschaft, sich das TikTok der Nazi-Band aus dem Nachbardorf reinzuziehen, was in der WhatsApp-Gruppe der Schulklasse kursiert. Christian Spatschek, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit, sagte sehr treffend, ich zitiere, dort, wo Jugendzentren schließen, gibt es rechte Gruppen, die das Feld besetzen. Diese Aussage lässt sich natürlich auch um Clubs und generell Kulturorte ergänzen.
Die kulturellen Gegebenheiten schwanken natürlich sehr. Gerade Regionen mit starken musikalischen Traditionen tun sich leichter, überhaupt ein Angebot auf die Beine zu stellen. Und ja, wenn es nur die Karnevalskapelle ist. In Regionen, die diese gemeinsame musikalische Identität nicht haben, sieht es dunkler aus. Ich denke da zum Beispiel an Sachsen-Anhalt, was ja 1990 erst aus verschiedenen Regionen so gegründet wurde.
Ich bin bei meiner Recherche für diese Folge über den Pop-KW-Atlas vom Landesverband für populäre Musik und Kreativwirtschaft Mecklenburg-Vorpommern gestolpert. Der gibt erstmals einen Überblick über die Pop-Infrastruktur des Bundeslandes, also über Labels, über Festivals, Venues und so weiter. Besonders spannend fand ich daran, dass in MecPom mehr als die Hälfte der Spielstätten des Bundeslandes im ländlichen Raum liegt. Die wenigsten dieser Spielstätten sind da reine Musikvenues, sondern in der Regel so interdisziplinäre Kulturräume. Das können zum Beispiel soziokulturelle Zentren sein, wie eben unser geliebtes AJZ der Jugend, aber auch Musikbars, Cafés, Dorfkneipen, kleine Kulturhäuser und.
Ein Verein, der die Infrastruktur im ländlichen Raum sehr gut kennt und mitgestaltet, ist der Aktion Musik Local Heroes e.V. mit Sitz in Salzwedel. Neben dem größten Non-Profit-NewcomerInnen-Preis in Deutschland, der durch den Verein vergeben wird, ist Local Heroes mit NewcomerInnen-Förderformaten in Sachsen-Anhalt und in ganz Deutschland unterwegs. Wir haben mit der Geschäftsführerin des Vereins, Julia Sasse, gesprochen, die uns einen Einblick in die Musikinfrastruktur auf dem Land gegeben hat.
Also die Popmusikszenen in einem ländlichen Raum, die sind ja wirklich weit gestreut. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel, wo unser Verein sitzt, es ist ein Flächenland. Das heißt, man braucht wirklich sehr, sehr lange mit dem Auto, um von dem südlichsten Punkt bis zum nördlichsten Punkt zu kommen. Wir sitzen in Salzwedel. Salzwedel ist der Ort in Deutschland, der am weitesten von einer Autobahn entfernt ist. Und demzufolge zeichnet sich auch die Popmusikszene dort ab. Also es gibt sehr vereinzelte Clubs, ganz viele soziokulturelle Zentren. Darauf trägt sich eigentlich alles. Und ansonsten Bars.
Als musikschaffende Person muss man sich diesen Bedingungen fügen. Aber als Artist auf dem Land zu leben, das muss gar kein Nachteil sein, wie uns Julia erzählt hat.
Der Vorteil im ländlichen Raum ist gerade für junge Musikerinnen und Musiker, dass sie in der Regel Proberäume haben. Das ist anders als in den Städten, weil sie einfach in der häuslichen Garage, im Keller oder sonst wo proben können, weil es natürlich einfach einen ganz anderen Lärmschutz gibt, ja, also weil der quasi Einfamilienhäuser viele und man probt dann halt einfach, wo man die Möglichkeiten hat. Das ist natürlich total cool, man muss sich weniger organisieren, was das eigentliche Musizieren angeht, aber dann geht's weiter mit Musikschulen, die es nur dann in den Kreisstädten gibt, die häufig auch ehrenamtlich getragen sind. Und das ist in Städten, hat man natürlich eine ganz andere Infrastruktur als im ländlichen Raum. Aber man hat auch eine größere Konkurrenz. Also in den Städten, da hast du dann nicht eben deine zweite oder dritte Band, die auch noch da ist und Musik macht, sondern da hast du gleich Hunderte. Und im ländlichen Raum bist du natürlich gleich auch jemand, wenn du überhaupt Musik machst und wenn du dann irgendwo auftreten kannst. Das ist total cool. Das wird auch von einer unwahrscheinlich großen Community unterstützt, weil sich eben alle Familien auch kennen. Und dann supportet man sich gegenseitig. Und man wird dann einfach auch zu Auftritten gefahren, ja. Und viele Beispiele in der Musikwelt zeigen ja auch, dass die besten Songs häufig im ländlichen Raum entstanden sind. Da du hast kaum Ablenkung, du fokussierst dich einfach komplett auf dein Thema und kannst schreiben, üben, machen.
Eine Band, die es quasi perfektioniert hat, aus dem ländlichen Raum heraus eine erfolgreiche Musikkarriere aufzubauen, ist die Hinterland Gang. Das Duo kommt aus Mecklenburg-Vorpommern und veranstaltet seit 5 Jahren ein eigenes Festival namens 100 Tage Sommer in Demmin. Gleichzeitig thematisieren sie die eigene Heimat, aber auch in ihrer Musik. Wir haben vorab mit Pablo, also einer Hälfte der Hinterland-Gang, gesprochen, der auch viele Vorteile daran sieht, eben nicht in Berlin, in Hamburg oder Köln auf den Durchbruch hinzuarbeiten.
Wir haben unser Aufwachsen im ländlichen Raum ja schon bei unseren allerersten Projekten thematisiert. Und ich glaube, dadurch, dass wir das so von Anfang an gemacht haben, haben wir als Hinterland-Gang ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal damit. Und das würde ich erstmal so als Vorteil sehen, weil vor allem jetzt im Rap-Bereich, aus dem wir ja immer noch irgendwie kommen so und von dem unsere Musik stark beeinflusst ist, spielt sich ja sehr vieles einfach so im Urbanen ab, in der Großstadt. Und da gibt es einfach ja aber auch unfassbar viel. Und ich glaube, wenn du als junge Künstlerin oder als junger Künstler da reinkommst mit genau diesen Themen, dann ist das ziemlich schwer, sich abzuheben gegenüber anderen.
Der ländliche Raum als USP macht insofern Sinn, dass ja auch all diejenigen Menschen einen Soundtrack für ihr Leben brauchen, die nicht das Schwarz zu Blau der Hauptstadt ihren Alltag nennen. Und die Community, die Julia vorher genannt hatte, der Support der Leute vor Ort, die vielleicht stolz sind, dass welche von ihnen auf immer größeren Bühnen stehen, das ist etwas, das auch die Hinterland-Gang gut nachvollziehen kann, wie Pablo uns vorab erzählt hat.
Ja, generell ist im ländlichen Raum trotz geringerer Bevölkerungsdichte alles irgendwie menschlich näher und unmittelbarer. Man kennt sich eben. Das ist besonders wichtig, auf dem Schirm zu behalten, wenn man von außen dazukommt, zum Beispiel, weil man im ländlichen Raum ein großes Festival veranstalten möchte. Jemand, der sich damit extrem gut auskennt, ist Mirko Rosner. Mirko ist einer der Mitbegründer des Splash-Festivals und hat als Geschäftsführer der Good Life Festival GmbH zahlreiche Großveranstaltungen im ländlichen Raum mit ausgerichtet. Dabei war ihm ein enger Kontakt zu den Stakeholdern vor Ort immer ganz besonders wichtig, wie er uns erzählt hat.
Im ländlichen Raum ist meiner Erfahrung nach alles etwas näher. EntscheidungsträgerInnen sind dort oft direkt von den Auswirkungen eines Festivals betroffen oder kennen Menschen, die betroffen sind. In kleineren Strukturen wird man schneller Teil der Gemeinschaft und muss sich integrieren und kommunizieren. Es reicht deshalb meiner Erfahrung nach nicht nur die Rechtslage zu kennen. Man muss sich in die Perspektive der Menschen vor Ort hineinversetzen, die Sorgen ernst nehmen und gemeinsam Lösungen entwickeln.
Die Betonung liegt hier auf dem Wort gemeinsam, wie Mirko uns außerdem erzählt hat.
Ohne die Region, lokale Behörden, Feuerwehr oder Sanitätsdienste wäre ein Festival nicht umsetzbar. Gleichzeitig ist ein Festival mit 30.000 Menschen wie das Splash immer ein Eingriff in den Alltag der Menschen vor Ort. Straßensperrungen, Verkehr, Schallemissionen oder große Menschenmengen wirken sich direkt auf diese Region aus. Nach einer Woche ist das Festival vorbei. Die Gäste sind weg. Die Menschen vor Ort leben aber weiterhin dort, wollen baden gehen oder spazieren. Dafür braucht es Verständnis und einen respektvollen Blick auf die Region.
Generell ist der Schlüssel für Veranstaltende also, mit den Leuten vor Ort zu arbeiten und nicht gegen sie. Und idealerweise auch Kulturschaffende von vor Ort mit einzubinden, damit sie von der Großveranstaltung in ihrer Heimat profitieren können. Denn die Strukturen, die für uns in Berlin, Leipzig und Hamburg ganz selbstverständlich sind, haben MusikerInnen und Music Professionals in Gräfenhainichen oder Demmin eben nicht, wie uns Pablo von der Hinterlandgang berichtet hat.
Ein Nachteil ist definitiv, dass wir relativ spät erst so professionelle Strukturen um uns hatten, beziehungsweise wir mussten auch aus dem ländlichen Raum dann irgendwann raus, um da in professionelle Strukturen reinzukommen, wo man eben mal mit Produzenten zusammenarbeiten kann, die ein bisschen Blick für Zeitgeist haben und wirklich vielleicht mit unterschiedlichen, also mit vielen verschiedenen Leuten arbeiten und dadurch Erfahrung haben. Und das war am Anfang schon sehr, sehr klein bei uns, weil es eben auch da nur wenig gab. Also wir hatten wenig Möglichkeiten, Konzerte zu spielen. Wir hatten keine besonders großen Möglichkeiten, musikalisch uns zu connecten mit Leuten und da gegenseitig irgendwie vielleicht sowas aufzubauen.
Dieses allein auf weiter Flur sein, irgendwie isoliert vom Rest der Musikbranche, ist für viele Artists aus dem ländlichen Raum ein Problem. Früher oder später zieht es die meisten von ihnen deshalb dann doch in die Großstadt, was wiederum bedeutet, dass auch nachfolgenden Personen die Vorbilder und Kontakte fehlen.
Die Herausforderung von Popkultur im ländlichen Raum hat in den letzten Jahren auch die Initiative Musik beleuchtet, und zwar mit ihrem Format Dialogform. Dazu brachte sie zu 3 Terminen jeweils Kulturschaffende aus der Lausitz, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt zusammen. Daraus wurde dann ein Bericht mit Handlungsempfehlungen, insbesondere für die Politik, abgeleitet, auf den wir später auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen werden.
Eine der am häufigsten genannten Herausforderungen ist die schwierige Vernetzung von KulturakteurInnen. Daraus leitet sich direkt das nächste Problem ab. Die Sichtbarkeit eben dieser AkteurInnen. Denn klar kennen dich als LabelgründerIn alle, wenn du zu jedem Musikbranchen-Happening in Berlin gehst. Wenn du aber im Ort mit dem weitesten Weg zu einer Autobahnauffahrt wohnst, naja, dann bist du vermutlich maximal auf 1 bis 2 Branchen-Events pro Jahr und musst sonst halt zusehen, wie die Leute dich auf den Zettel kriegen.
Ja, aber nicht nur die MusikakteurInnen, sondern auch das Publikum ist auf dem Land sehr viel verstreuter. Die Anfahrtswege sind lang, man kann nicht einfach mit den Öffis zu einer Abendveranstaltung fahren, weil der letzte Bus vielleicht schon um 18 Uhr fährt. Dazu ist das Publikum hier eben sehr viel heterogener als in Großstädten. Entsprechend unterschiedlich sind dann auch die Ansprüche. Also die einen wünschen sich ein Sitzkonzert, die anderen wollen vielleicht tanzen und die Veranstaltenden versuchen entsprechend Kompromisse zu finden. Auch die Artists müssen ja irgendwie zum Veranstaltungsort kommen und das ist für Venues in Sachen Reisekosten ja durchaus was, was ins Geld geht, weil sie eben nicht auf eine riesige Liste lokaler Acts zurückgreifen können.
Nicht alle Veranstaltenden auf dem Land haben überhaupt eine eigene Venue. Ich denke da zum Beispiel an den Club 574 aus Olpe, die Veranstaltungen an verschiedenen Orten umsetzen, unter anderem in Lost Places. Von solchen kreativen und innovativen Initiativen ist der ländliche Raum extremst abhängig, wie uns Markus Graf bestätigt hat. Markus leitet das Kompetenzzentrum für Popularmusik Rheinland-Pfalz, kurz POP-RLP. Hören wir mal kurz rein.
Im ländlichen Raum hängt da unglaublich viel an einzelnen Personen, die sich mit viel Energie engagieren. Und wenn die dann irgendwann ausbrennen oder wegziehen, fällt ein ganzer Teil der Szene weg. Deshalb sage ich es immer wieder, im ländlichen Raum braucht Popkultur nicht nur einzelne Projektförderungen, sondern langfristige Strukturen und vor allen Dingen Verlässlichkeit in der Förderung.
Ja, Förderung, das ist eigentlich auch das Stichwort, denn Popkultur im ländlichen Raum ist oft nur durch Subventionen tragbar. Die Kosten, die sind ja trotzdem da, sei es bei Veranstaltungen zum Beispiel für die Miete, für die Venue, Artistgagen, Technik, Reisekosten und so weiter. Wie zentral Fördermittel sind, das haben uns auch Julia und Markus berichtet. Und Markus hat da in den letzten Jahren durchaus einen positiven Trend festgestellt.
Es gibt Bundesprogramme wie Aller Land oder auch verschiedene Förderrichtlinien der Initiative Musik, zum Beispiel Dialogform, Live 500, Plug-in oder auch den Festivalförderfonds. Die bedienen zunehmend Bedarfe außerhalb der Großstädte und die zeigen, dass das Thema auch stärker wahrgenommen wird. Auch der BV Pop zum Beispiel arbeitet seit vielen Jahren mit Pop2Go ganz gezielt im ländlichen Raum und setzt dort bundesweit hunderte Projekte mit Kindern und Jugendlichen um. Die Krux ist, dass man gleichzeitig gerade sieht, wie fragil so Strukturen sind. Denn gerade jetzt stehen wieder ganz viele Programme unter massivem Kürzungsdruck, obwohl sie ganz oft die einzige kulturelle Infrastruktur in einigen Regionen darstellen und vor allem im ländlichen Raum.
Denn eins ist klar. Abhängigkeit von Fördermitteln bedeutet immer auch Abhängigkeit von politischem Willen. Das trifft natürlich auch Veranstaltungen, die nicht primär von Fördermitteln abhängig sind. Wenn ein Splash-Festival keine Genehmigung örtlicher Behörden bekommt, ja, dann kann es ganz schnell unbequem werden.
Ja, und für viele AkteurInnen auf dem Land ist die Abhängigkeit von Fördertöpfen wirklich existenziell. Also sei es das öffentlich getragene Theater oder der gemeinnützige Kulturverein. Wenn diese weggespart werden, diese Fördertöpfe, dann kommen wir in eine Form von Teufelskreis. Denn wenn Kultur auf dem Rücken immer weniger AkteurInnen ausgetragen wird, dann verschärfen sich die strukturellen Schwierigkeiten in den ländlichen Regionen ja nochmal. Und ich finde, Markus Graf hat das nochmal sehr schön zusammengefasst.
Der Unterschied zu urbanen Zentren liegt vor allem darin, dass Städte meist viel dichtere Netzwerke haben, also mehr Institutionen, mehr erfahrene AntragstellerInnen, mehr Sichtbarkeit und natürlich folgt daraus auch, dass man mehr Anschlussmöglichkeiten hat. Im ländlichen Raum braucht man da eine ganz andere Förderlogik. Kleiner, flexibler und langfristiger. Nicht nur Geld für einzelne Veranstaltungen oder Projekte, sondern Unterstützung für Räume, Unterstützung für Koordination, Unterstützung für Mobilität, für Kommunikation und ganz wichtig, Unterstützung zur Netzwerkbildung.
Es reicht also nicht, immer mal sporadisch ein Säckchen Gold über einen Landkreis auszuschütten. Es braucht nachhaltige Strukturen und eine Stärkung der Menschen, die Musikkultur im ländlichen Raum größtenteils tragen.
Und diese Menschen sind sehr, sehr oft ehrenamtlich tätig, wie der Dialogformbericht zum Beispiel auch gezeigt hat. An der Stelle möchte ich aber anmerken, dass wir als Musikbranche viel zu selten darüber sprechen, wie krass der Erfolg unserer Branche eigentlich überhaupt von ehrenamtlichem Engagement abhängt. Julia Sasse dazu.
Also das Ehrenamt ist eine der wichtigsten Säulen, um Popmusik, Popmusikförderung überhaupt betreiben zu können. Und das ist in Städten genauso wie im ländlichen Raum, in den Dörfern und in den kleinen Gemeinden. Es ist unwahrscheinlich wichtig, es ist unverzichtbar wichtig, muss man dazu sagen.
Unverzichtbar für die Förderung kleinerer Acts, das Betreiben von Bühnen, auf denen NewcomerInnen erste Erfahrungen sammeln können, aber auch für den reibungslosen Ablauf großer Festivals, die immer wieder Volunteers suchen oder bei denen RettungssanitäterInnen für eine Ehrenamtpauschale unterwegs sind.
79% aller Musikfestivals in Deutschland werden in Teilen von Ehrenamtlichen organisiert oder umgesetzt. Auf dem Land sind es sogar 87% aller Festivals. 56% der Festivals werden von einem Verein oder einer Stiftung veranstaltet. Diese Zahlen stammen aus der Festivalstudie der Initiative Musik und ich finde, die machen deutlich, wie zentral diese nicht kommerziellen Strukturen für unsere Live-Branche sind.
Zugleich steckt das Ehrenamt in einer Krise. Dazu hier Julias Beobachtungen.
Ich habe viele Jahre Touren durch den ländlichen Raum auch gemacht, um Veranstaltende zu besuchen, um darüber zu sprechen, was braucht ihr denn eigentlich, um sicher eure Arbeit hier weitermachen zu können. Und interessanterweise war es da nicht an allererster Stelle das Geld, was gefehlt hat, sondern es war ganz oft ein Nachwuchsproblem, also das Ehrenamt veraltert und junge Leute fehlen, die sich diese Verantwortung zutrauen und dieser Verantwortung auch bewusst sind.
Für so eine Veranstaltung braucht man eben die obligatorischen 4, 5, 6 Leute, die den Laden schmeißen. Also Einlass, Technik, Catering, Garderobe, Backstage, Bar. Wenn das niemand mehr übernimmt, dann gibt es eben auch kein Konzert, ganz einfach. Und als soziokulturelles Zentrum zum Beispiel hat man ja nicht nur ein Konzert, sondern idealerweise regelmäßig etwas im Eventkalender. In dem Atemzug hat uns Julia auch auf die immer komplexer werdenden Förder- und Abrechnungsmodalitäten aufmerksam gemacht, denen Vereine und Kollektive eigentlich kaum noch gewachsen sind.
Ja, wenn du für eine Kulturförderung vom Land erstmal ein 80-seitiges Formular ausfüllen und super komplexe Nachweise erbringen musst, wie sie sonst nur irgendwelche Aktiengesellschaften am Start haben, dann stoßen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, natürlich schnell an ihre Grenzen und gehen im Zweifel leer aus. Dass in vielen Förderregularien von vornherein keine Ehrenamtspauschalen gefördert werden, steht da nochmal auf einem ganz anderen Zettel.
Ja, und sicher haben Jugendliche, die ihre eigene Veranstaltungsreihe im AJZ aufbauen wollen, eine andere intrinsische Motivation als die Auseinandersetzung mit GEMA-Formularen. Viele Vereine und EinzelkämpferInnen haben auch schlichtweg gar nicht das Wissen und die Zeit, sich in diese ganzen Themen einzuarbeiten, die es halt braucht. Ich sag mal so, das Vereinssterben im ländlichen Raum lässt sich wohl eher nicht durch immer komplexere Bürokratie beenden. Und das ist ein riesiges Problem, weil wir halt so massiv als Musikszene darauf angewiesen sind und ganz besonders eben im ländlichen Raum.
Doch Bürokratie und Geldmangel sind nicht die einzigen Herausforderungen für Musikschaffende im ländlichen Raum. Wir hatten vorhin schon das Thema, dass auf dem Land alles menschlich näher ist und man sich eben kennt. Das ist sicher für viele Kreative ein großer Pluspunkt. Es birgt aber auch ein Risiko, wenn deine Nachbarschaft vielleicht nicht so einverstanden ist mit der Musik, die du machst oder dem Festival, das du veranstaltest.
Ja, es ist eben alles irgendwie Fun and Games, wenn wir Großstadtkids zum CSD mit Live-Konzert ins thüringische Hinterland fahren. Weniger spaßig ist es für die Veranstaltenden, die nach dem Ende des Events dann dort bleiben und die eben jede Person kennt vor Ort. Und wenn es da auf lokaler Ebene nicht den Rückhalt gibt, dann ist die Konfrontation mit zum Beispiel Queerfeindlichkeit, aber auch anderen Formen der Ausgrenzung auf jeden Fall besonders krass und kann auch zur Gefahr werden.
Deshalb an dieser Stelle ein riesiges Shoutout an alle, die die Stellung halten. Als Artists, Veranstaltende, Förderplattform für MusikerInnen oder ja, anderweitig Kreative. Eure Arbeit und euer Engagement sind alles andere als selbstverständlich.
Das kann ich nur unterschreiben. Und es sind eben gerade Vereine wie Aktion Musik Local Heroes e.V. um Julia Sasse, die einen Unterschied machen vor Ort. Zum Beispiel mit lokalen Events und einem eigenen Tonstudio in Salzwedel, in dem lokale Bands und Artists auch aufnehmen können und an ihrer Professionalisierung arbeiten können, ohne eben nach Berlin zu fahren. Oder Initiativen wie das Pop-Up-Mobil des Bezirks Mittelfranken, das als Studio fahrbares Beratungsbüro oder mobile Konzertbühne Verwendung findet.
Es folgt Werbung in eigener Sache. Mit dem Rabattcode DEEPDIVE10 zusammengeschrieben, könnt ihr euch jetzt 10% auf Festival- und Conference-Tickets des Reeperbahn-Festivals sichern, nur solange der Vorrat reicht. Werbung Ende. Und ganz besonders im Live-Bereich gibt es immer wieder diese Geschichten, denen eine ganz besondere Magie innewohnt, weil man ihnen anmerkt, was möglich ist, wenn kreative Leute vor Ort zusammenkommen und gemeinsam etwas gestalten möchten und dabei auf eine politische und behördliche Infrastruktur treffen, die sich als Ermöglicher versteht und nicht als Stein im Weg. Ich denke da an das 100 Tage Sommer Open Air, das jedes Jahr von der Hinterland Gang veranstaltet wird. Darüber wollten wir natürlich mehr wissen und haben Pablo für euch ausgefragt.
Ja, unser 100 Tage Sommer Open Air ist unser Herzensprojekt. Das ist somit die wichtigste Veranstaltung, die wir jedes Jahr machen, das wichtigste Konzert. Das findet in diesem Jahr zum 5. Mal statt und wir laden seit der ersten Veranstaltung verschiedene Acts aus der Region, aber auch von weiter weg auf die Waldbühne in der Mine ein. Also das ist so eine große DDR-Bühne, die teilweise ein bisschen verwittert und verfallen schon ist, aber es ist trotzdem auch noch alles da und wir bekommen die Bühne von der Stadt der Mien zu sehr guten Konditionen. Da gibt es sanitäre Anlagen, da gibt es Zufahrtswege. Also das ist echt noch eine intakte Bühne, die halt damals für große Veranstaltungen ausgelegt wurde und die halt heute so gut wie gar nicht mehr genutzt wird. Deswegen haben die Leute aus der Stadt da in der Mien auch, würde ich so interpretieren, ein Interesse daran natürlich, dass da überhaupt was stattfindet und dass wir diese Veranstaltungen auch machen. Deswegen, wenn ich so höre von anderen Leuten, die Veranstaltungen organisieren, irgendwie Festivals, die müssen sich ja um alles kümmern, eine Struktur erstmal aufbauen. Wir haben das alles da und ohne das hätten wir vor allem in den Anfangsjahren das gar nicht geschafft. Und natürlich gibt es viele Leute, die das auch nervig finden, aufgrund dessen, dass wir uns klar politisch äußern, dadurch, dass wir uns gegen rechts äußern. Und das ist kein Geheimnis und das wissen wir auch. Und trotzdem überwiegt bei uns immer wieder dann das positive Gefühl, dass wir da unterstützt werden.
Wir sind bei unserer Recherche über so viele tolle Initiativen, Vereine und Festivals gestolpert, dass man eine ganze Podcast-Staffel mit ihnen füllen könnte. Ich denke zum Beispiel an den Hemmersdorfer Popförderverein mit seinem eigenen Festival im Saarland, das MSNT im Wendland, das Fettival vom Verein Freunde elektronischer Tanzmusik Thüringen oder das Lott-Festival im Hunsrück, das es schon seit 1977 gibt, um wirklich nur eine klitzekleine Auswahl zu nennen.
Wir haben jetzt schon ganz viele Punkte gehört, die Popkultur im ländlichen Raum auszeichnen. Zum Beispiel die starke Sichtbarkeit oder die ja zum Teil auch Isolation von MusikakteurInnen. Das sind so zwei Aspekte, die mir im Kopf geblieben sind, aber auch die enorme Abhängigkeit von Fördermitteln und von einem politischen Willen.
Daraus ergibt sich natürlich eine zentrale Frage. Was bedeutet es für die Musikszene auf dem Land, wenn sich politische Mehrheiten verändern und eine gesichert rechtsextreme Partei Regierungsverantwortung übertragen bekommt?
In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern ist dieses Szenario gar nicht so unwahrscheinlich. Und ich würde hier an der Stelle gern mal auf mein Heimatbundesland schauen, auf Sachsen-Anhalt, wo die Landtagswahl ja schon am 6. September stattfindet. In der Wahlprognose von Anfang Mai war die AfD dort die stärkste Kraft mit 41% der Stimmen. SPD, Grüne, FDP und BSW liegen knapp über oder unter der 5%-Hürde. Gerade wenn SPD und Grüne den Einzug in den Landtag nicht schaffen sollten, könnte die AfD den Prognosen nach sogar allein regieren. Julia Sasse wohnt in Magdeburg, der Verein Local Heroes ist ja ebenfalls in Sachsen-Anhalt ansässig und da haben wir sie natürlich gefragt, wie sie über eine mögliche AfD-Regierung dort denkt.
Ich glaube, da braucht man sich gar nichts vormachen. Wenn die AfD da an die Regierungsgewalt kommen sollte, dann wird es ganz krasse, sofort sichtbare Einschneidungen auch geben. Das ist für Popmusik im Speziellen genauso wie für Theater und für Museen. Das werden die ersten Angriffsflächen sein, bin ich mir ganz sicher.
Und selbst wenn dieses Szenario nicht eintritt, wird eine Regierungsbildung an der AfD vorbei extrem schwierig werden. Schon jetzt sehen wir, wie eine starke AfD es bedeutend schwerer macht, für eine Regierung voranzukommen. Sei es durch massenhaft Anfragen oder indem Gesetze oder die Berufung von RichterInnen für das Landesverfassungsgericht durch eine Sperrminorität aktiv blockiert werden.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die gesichert rechtsextreme Partei die Landespolitik in den nächsten Jahren maßgeblich prägt, ist also sehr hoch. Deshalb wollen wir eine Prognose wagen, was das bedeuten würde konkret. Für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat die AfD bereits ein Wahlprogramm und das nennt sie ganz selbstbewusst Regierungsprogramm. Darin beschreibt die AfD sehr eindeutig ihre Pläne für das Bundesland.
Von einer freiwilligen Bürgerwacht ist da die Rede, von einem Umbau des Schulsystems und der Geschichtslehrpläne, die einem, Zitat, gesunden Patriotismus dienlich sein sollen. Und natürlich hat die AfD auch für das Thema Migration große Pläne, die allerdings größtenteils nicht im Befugnisbereich der Länder liegen, zum Glück.
Ja, sehr wohl. Ein landespolitisches Thema ist allerdings die Kulturpolitik. Und dazu hören wir nochmal Julia.
Ja, die Wahl, die uns bevorsteht in Sachsen-Anhalt, die macht Angst. Die macht wirklich große Angst für die Kulturszenen, weil ich sage mal, anders als vielleicht Bildung, wo ja auch sehr viel, wenn es die AfD schafft, an die Regierungsmacht zu kommen, Bildung veränderst du jetzt nicht von heute auf morgen. Kultur veränderst du von heute auf morgen. Kultur kannst du einfach von heute auf morgen sagen, wir streichen die Gelder oder wir unterstützen, ihr habt gegen, oder sagen wir es anders, es gibt ja auch genug Beispiele jetzt schon, ihr arbeitet gegen die Politik, die wir sehen, dann unterstützen wir euch mit Förderung nicht mehr. Und das macht natürlich extrem Angst, weil Kultur in Sachsen-Anhalt vor allem durch öffentliche Mittel getragen ist.
Insgesamt 15 Seiten über Kulturpolitik umfasst das sogenannte Regierungsprogramm der AfD. Das Zynische daran ist, würde eine andere Partei dem Thema Kultur so viel Stellenwert in ihrem Wahlprogramm geben, würden wir uns hier vermutlich sogar freuen. Ich habe das Wahlprogramm der AfD im Vorfeld zu unserer Aufzeichnung gelesen, damit ihr es nicht tun müsst, und muss sagen, dass das wirklich keinerlei Anlass zur Freude gibt, auch wenn Vorhaben wie die Abänderung des Slogans von Sachsen-Anhalt von Hashtag modern denken zu Hashtag deutsch denken und die Einführung eines sogenannten Stolzpasses für den Besuch identitätsstiftender Kultureinrichtungen ja fast schon ein bisschen Meme-Potenzial haben. Dass der Kultur so einen großen Stellenwert bei der AfD zugewiesen wird, das begründet die Partei direkt im Programm selbst. Und zwar damit, dass, Zitat, Nationalmasochismus und fehlendes Selbstbewusstsein, was laut AfD zwei Kernprobleme unseres Landes sind, kulturell bedingt seien. Ich zitiere weiter. Die letzten Ursachen der aktuellen Misere sind somit kultureller Art und können deshalb nur durch gezielte Arbeit an den kulturellen Voraussetzungen geheilt werden. Zitat Ende. Als Feindbilder folgen in dem Wahlprogramm dann so Schlagworte wie die 68er-Bewegung in Westdeutschland, die das kulturelle Erbe entkernt habe, auch wieder ein Zitat, und ja natürlich der oft genannte Einfluss der angeblichen Regenbogen-Ideologie.
Die Idee der AfD ist eine, und ich zitiere hier sowohl aus dem Wahlprogramm als auch aus diversen Interviews, kulturpolitische Wende um 180 Grad, in der zu buntes Agitprop-Repertoire mit Regenbogen-Willkommens-Tralala und linksliberale Vielfaltsideologien einer Renaissance der deutschen Kultur weichen sollen. Im Wahlprogramm der AfD für Sachsen-Anhalt steht ein Absatz, der sich für mich klar wie eine Drohung an die freie und bunte Kulturlandschaft liest. Ich zitiere mal. Das Grundgesetz verpflichtet uns, auch solche Kunst zu akzeptieren. Das Grundgesetz verpflichtet uns aber nicht, solche Kunst zu fördern. Die Kunstfreiheit ist kein Anspruch, alles Mögliche gefördert zu bekommen. Deshalb werden wir mit Staats- und Steuergeldern vorwiegend solche Kunst fördern, die einen Beitrag zu deutscher Identitätsfindung leistet.
Kunst solle, wenn es denn nach der AfD geht, vor allem zum Ziel haben, die nationale Identität zu stärken. Tut sie das nicht, solle sie eben keine Fördergelder mehr von Bund, Land oder Kommunen bekommen. Ein ähnlicher Ton wird auch in Bezug auf die Förderung von Vereinen angeschlagen. Diese sollten, wenn es nach der AfD geht, fortan nur noch Fördermittel bekommen, wenn sie, Zitat, ein glaubhaftes Bekenntnis zur demokratischen Ordnung und zu einer patriotischen Grundhaltung ablegen. Auf der Abschlussliste der AfD stehen auch freie Radiosender. Explizit genannt wird in dem Wahlprogramm zum Beispiel der in Halle ansässige Radiosender Korax. Und klar, der Rundfunkstaatsvertrag, der soll natürlich auch direkt gekündigt werden.
Was das konkret bedeuten würde für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Sachsen-Anhalt, dazu gibt es einen sehenswerten Beitrag vom NDR in der Sendung ZAP. Den verlinken wir euch in den Shownotes. Dass das Wahlprogramm der AfD für einen Aufschrei in der Kulturszene in Sachsen-Anhalt gesorgt hat, das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Schon im April haben 27 Kulturorganisationen aus dem Bundesland eine gemeinsame Stellungnahme zu dem Wahlprogramm veröffentlicht. Und ich glaube, diese Stellungnahme war der Moment, wo wir alle gecheckt haben, wie sehr die Kacke eigentlich am Dampfen ist. Die Unterzeichnenden sprechen klar von einer Verengung des Kulturbegriffs durch die AfD, betont die Parteistelle demokratisch verankerte Erinnerungskultur, die Kunstfreiheit und die Offenheit kultureller Institutionen in Frage. Der Deutsche Kulturrat wirft der AfD vor, schon jetzt schwarze Listen zu führen, in denen festgelegt sei, welche Kulturbereiche nicht mehr gefördert werden sollen, wenn die AfD an die Macht komme. Das streitet der kulturpolitische Sprecher der AfD, Hans-Thomas Tillschneider, allerdings ab. Dennoch haben all diese Bedrohungslagen schon jetzt einen greifbaren Effekt auf Kulturschaffende in ganz Deutschland, wie uns Markus Graf erzählt hat.
Der Einfluss zeigt sich hier nicht direkt über konkrete Haushaltsentscheidungen, sondern vor allem über das gesellschaftliche Klima. Wenn Kulturprojekte plötzlich als elitär, ideologisch oder nicht heimatverbunden dargestellt werden, entsteht Druck. Druck auf VeranstalterInnen, Druck auf Kommunen und vor allen Dingen Druck auf Fördermittelgebende. Gerade im ländlichen Raum ist das ein Problem, weil da Konflikte viel persönlicher und auch viel öffentlicher sichtbar sind. Das führt dann dazu, dass Projekte vorsichtiger werden oder, was ganz Schlimmes, anfangen, sich selbst zu zensieren. Also zum Beispiel bei Themen wie Diversität, Antirassismus oder queerer Sichtbarkeit. Und das ist problematisch, denn in meinen Augen ist Popkultur immer auch Raum für Offenheit, für Widerspruch und für gesellschaftliche Aushandlung. Wenn wir diesen Raum verengen, wenn er enger wird, hat das massive Auswirkungen weit über die Kultur hinaus.
Um den befürchteten kulturellen Kahlschlag einer möglichen rechtsextremen Regierungspartei zu verhindern, hat der Landtag Sachsen-Anhalt im Mai ein Kulturfördergesetz beschlossen, das die kulturelle Vielfalt im Land langfristig sichern und schützen soll, auch vor politischer Einflussnahme. Das Gesetz verankert Kunst und Kultur erstmalig als Staatsziel und soll die Kunstfreiheit stärken.
Das Land ist mit diesem Gesetz zur Anerkennung und Förderung von Kunst und Kultur verpflichtet. Außerdem wurde gesetzlich bestimmt, dass Kulturschaffende und Kultureinrichtungen in ihren künstlerischen Positionen und Angeboten frei sind. Das betrifft auch explizit die Musikszene und die Soziokultur. Das Land und die Kommunen sind nun gesetzlich dazu verpflichtet, die Rahmenbedingungen für kulturelle Teilnahme der ganzen Bevölkerung zu schaffen. Ob das Gesetz wirklich ein nachhaltiger Schutz für die Kulturszene in Sachsen-Anhalt vor autoritären Kräften sein kann, würde sich allerdings wohl erst im Worst-Case-Szenario zeigen.
Und über dieses Worst-Case-Szenario sprechen die KulturakteurInnen in Sachsen-Anhalt natürlich und entwickeln Szenarien. Wir hören dazu nochmal Julia Sasser.
Wir haben im Verein natürlich Gespräche darüber, wie gehen wir damit um, wie öffentlich sind wir, wie sichtbar machen wir es. Und wir sind aber uns da auch komplett einig, dass wir ganz klar sagen, unter einer AfD-Regierung werden wir so Local Heroes nicht weitermachen. Also es wird sich verändern und es muss dann hoffentlich auch von anderen Säulen getragen werden. Und ich bin mir auch sicher, dass dann auf einmal auch private Stiftungen, dass der Bund auch da in die Verantwortung gezogen werden muss.
Und nicht nur in Sachsen-Anhalt werden Pläne gemacht und Krisengespräche geführt. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Hinterland-Gang bereits konkrete Maßnahmen ergriffen, um sich und ihr Festival vor einer rechtsextremen bzw. autoritären Regierung zu schützen. Das hat uns Pablo erzählt.
Wir sind jetzt zu dem Schluss gekommen, wir sind jetzt schon den Schritt gegangen, dass wir in diesem Jahr nicht mehr auf Fördermittel setzen, sondern uns jetzt schon versuchen, schrittweise autark zu machen. Also wir wollen nicht mehr abhängig sein von staatlichen Geldern, Fördergeldern, damit wir eben, wenn es so kommen sollte, dass die AfD an die Macht kommt, auch ja uns darauf schon eingestellt haben und eben unabhängig sind. Das ist uns jetzt möglich, nach 5 Jahren, also im 5. Jahr, wo wir diese Veranstaltung machen. Wir sind als Band gewachsen, wir haben mittlerweile auch eigene finanzielle Mittel. Und das ist natürlich aber für andere Veranstaltungen, die jetzt nicht von der Band veranstaltet werden, die schon einen relativ großen Namen hat in der Region, wie wir das sind. Für andere Veranstaltungen ist es fatal, wenn das dazu kommen sollte, weil wenn AfD an die Macht kommt, brechen ein Haufen Förderungen weg, dann kann ein Haufen Veranstaltungen, die ja nur durch Förderung überleben konnten und können, zugrunde gehen und gesellschaftlich und für unsere Region und für ganz viele andere Regionen wäre das ein enorm großer Verlust, weil eben Räume verloren gehen, wo Menschen miteinander eine gute Zeit haben können, wo Menschen einander begegnen können. Und ja, die Regionen oder Regionen, die ja heute noch relativ vielfältig sind durch solche Veranstaltungen, würden halt deutlich weniger vielfältig sein. Und ja, ich glaube, da stehen uns sehr unsichere Zeiten bevor.
Diesen unsicheren Zeiten kann sich die Kultur- und Musikszene nur auf eine Art und Weise entgegenstellen, und zwar vereint. Deshalb ist das gemeinsame Statement der Kulturinstitutionen aus Sachsen-Anhalt auch so wichtig und so stark. Nochmal Julia.
Was uns Kulturschaffenden eint, ist, dass wir ganz schnell eine ganz tolle Einheit auch bilden können miteinander. Und ich glaube, manchmal ist es einfach auch dann zu wissen, ey, ihr seid hier einfach nicht allein. So, wir sehen das und wir supporten euch. Und sicherlich in den einzelnen Vereinsfällen oder Institutionsfällen sind es dann auch unterstützenswerte Aktionen wie hier. Wir unterstützen euch mit Auftritten, wir unterstützen euch finanziell, wir unterstützen euch durch Sichtbarkeit oder indem wir eure Acts trotzdem irgendwie auf die Bühne stellen, denn eben bei uns so, ne? Oder lass mal gucken, was wir dann in anderen Bundesländern zusammen machen können.
Ihr hört, da wird es ganz schnell praktisch, denn es liegt in unserer aller Verantwortung, Musikschaffende, deren Existenz von rechts bedroht wird, zu unterstützen. Gerade wenn sie vielleicht nicht die Netzwerke haben wie wir in den Großstädten. Dazu hat Markus Graf eine erste Vision.
Ich glaube, der wichtigste Punkt hier ist, KulturakteurInnen dürfen nicht alleine gelassen werden. Schutz entsteht hier nicht durch Rückzug, sondern durch starke Netzwerke und durch solidarische Bündnisse. Das heißt ganz konkret, Kommunen, Schulen, Jugendzentren, Festivals, Clubs, Vereine, also Zivilgesellschaft, müssen viel stärker zusammenarbeiten. Kulturpolitik darf sich nicht dann erst interessieren und kümmern, wenn Konflikte bereits eskalieren. Und wir brauchen verlässliche Förderstrukturen, klare demokratische Haltung und auch die Bereitschaft, Dinge wie Sicherheits- oder Awareness-Kosten mitzudenken.
Das Ding ist, wenn die AfD versteht, wie zentral Kultur für gesellschaftliche Machtverhältnisse ist, sollten wir als Branche das erst recht nicht unterschätzen. Also laut sein, uns für Vielfalt, die die Basis unserer aller Arbeit ist, einsetzen und das auch in Richtung Politik spiegeln.
Wichtig ist, dass dieses Engagement eben nicht nur punktuell passiert, sondern auf Dauer ausgelegt ist, um die Musikkultur vor Ort wirklich langfristig zu stärken und zu supporten. Aber auch wenn man nicht vor Ort ist, kann und sollte man sich einsetzen für ländliche Musikszenen. Wir hören nochmal Pablo von der Hinterlandgang.
Ich glaube aber natürlich, dass trotzdem also auch die Musikbranche, wenn es jetzt um Akteurinnen geht, die von außerhalb kommen, eine Riesenwirkung erzielen können, indem die solche Veranstaltungen, auch ganz kleine Veranstaltungen, sichtbar machen eben. Und indem sich vielleicht auch größere Acts entschließen, auf kleinen Veranstaltungen in der Provinz zu spielen. Und ich glaube, dass diese Signalwirkung, ey, wir sehen euch, wir kommen zu euch, wir spielen bei euch und mit euch Konzerte, mit euren Strukturen, in euren Clubs, auf deinem kleinen Festival irgendwo in Sachsen, das ist einfach ein unglaublich wichtiges Signal. Und das gibt Kraft und gibt Mut.
Kraft und Mut, das braucht es für die Zukunft der Musikszene, ganz besonders im ländlichen Raum. Und das scheint inzwischen auch in unserer Branche angekommen zu sein. Dazu hören wir nochmal Markus.
Und insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass sich gerade was verändert. Die Aufmerksamkeit für Popkultur außerhalb der Metropolen wächst meiner Meinung nach. Immer mehr Menschen verstehen, dass diese Szenen keine kulturelle Randnotiz ist, sondern ganz wichtige Orte für Begegnung, Identität und last but not least für Demokratie.
Diese Aufmerksamkeit merkt man zum Beispiel darin, wer bei Musikpreisen wie ausgezeichnet wird. Bei Preisen wie dem Helga Award für Festivals oder dem Emil für Plattenläden werden AkteurInnen aus strukturschwachen Regionen inzwischen sehr bewusst in den Auswahlprozessen mitgedacht.
Und auch im Förderbereich ist eine Menge passiert. Baden-Württemberg hat im Haushalt 2025-2026 Mittel in Höhe von 1 Million Euro für die Stärkung der Popkultur im ländlichen Raum vorgesehen. Auch bei der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen gibt es eine Kleinprojekteförderung explizit für den ländlichen Raum. Und auf der Webseite des Kulturstaatsministers gibt es eine ganze Unterseite mit Förderprogrammen für die kulturelle Infrastruktur im ländlichen Raum, die wir euch natürlich auch in die Shownotes packen.
Von der Förderung dieser Infrastruktur profitieren nicht nur die Musik- und Kulturschaffenden, sondern die ganze Region, wie uns Pablo nochmal bestätigt hat.
Kultur und Kulturveranstaltungen sind ja die Basis. Da kommen Menschen an der Basis miteinander in Kontakt und da kann man Menschen erreichen. Da kann man Menschen auch eine positive Vision von einem Zusammenleben auch in einer ganz kleinen Stadt bieten, in der halt in der Vergangenheit vor allem Abwanderung und Tristesse und Niederlagen sozusagen das Zusammenleben geprägt haben. Und ich glaube, Veranstaltungen können natürlich solche großen Probleme nicht lösen, Kulturveranstaltungen, aber sie können wichtige und richtig gute Impulse liefern.
Popmusikkultur auf dem Land kann auch eine Chance sein, um Leerstand mit Leben zu füllen und den ländlichen Raum attraktiver zu machen. Die Hinterlandgang hat mit ihrem 100-Tage-Sommer-Open-Air da ein echtes Exempel statuiert.
Ja, natürlich zieht wegen 3 Festivals im Jahr niemand nach Gräfenhainichen oder Demmin. Aber Festivals, lokale Artists oder Labels schaffen neue Identifikationsflächen mit diesen Orten und bringen eben Menschen zusammen. Sie können außerdem Jobs schaffen oder Möglichkeiten, sich zu engagieren und schaffen so Erfolgserlebnisse für die Leute vor Ort.
Was man ganz krass merkt, ist der drastische Unterschied zwischen Flächenländern, die eine eigene Pop-Infrastruktur haben, zum Beispiel in Form eines Pop-Büros, und Bundesländern, die das eben nicht haben. Ich denke an Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz, die jeweils feste Anlaufstellen und zum Teil auch eigene Förderung für MusikerInnen am Start haben. Da ist das Bild echt ein anderes als in Ländern wie Sachsen-Anhalt, die das in der Form eben nicht haben. Hier ist die Politik nochmal stärker gefragt, endlich Strukturen zu schaffen.
Als Grundlage dafür könnten die Handlungsempfehlungen dienen, die die Initiative Musik aus ihrem schon angesprochenen Format Dialog Form abgeleitet hat. Die sind konkret, zum einen eine Stärkung des Ehrenamts und ja, das bedeutet, dass Ehrenamtspauschalen auch förderfähig sein müssen, was bisher ja oft noch nicht der Fall ist. Dann mehr Dialog zwischen Kultur, Verwaltung und Politik, um bürokratische Hürden abzubauen. Mehr Sichtbarkeit von Kulturangeboten in der Öffentlichkeit, weil diese ja auch super zentral für die Attraktivität eines Standortes und für den Tourismus sind. Zukunftsfähige Rahmenbedingungen in Form einer grundständigen und langfristigen Finanzierung, zum Beispiel von Clubs und Festivals. Die Erleichterung des Kulturzugangs, also besserer Nahverkehr, Barrierefreiheit und finanzielle Entlastung für das Publikum. Ein vereinfachter Zugang zu Förderungen, auch für diejenigen Vereine und MusikakteurInnen, die eben keine riesige Verwaltung, keine Kofinanzierung und keinen Master of wie stelle ich Anträge im Rücken haben. Eine Erweiterung der Förderprogramme, weil viele Projekte oftmals durch die Raster fallen von Kultur- oder Wirtschaftsförderung. Und last but not least, Schutz vor rechter Gewalt, die durch das angespannte gesellschaftliche Klima zu einer immer größeren Gefahr für Kulturschaffende wird.
Und schließlich braucht es Menschen, die hingehen und bleiben. An den Orten jenseits großer Musikinfrastrukturen, die die Stellung halten, wie es die Hinterlandgang oder die KollegInnen von Local Heroes tun. Das letzte Wort geht in dieser Folge aber nach Rheinland-Pfalz. Markus Graf, bitteschön.
Ich glaube, das größte Missverständnis ist immer noch, dass man denkt, im ländlichen Raum fehlt es irgendwie an Kreativität oder an interessanten Szenen. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Es gibt da viel Engagement, viele eigenständige kulturelle Identitäten und ganz oft noch eine große DIY-Mentalität, also hands-on, einfach machen.
Und dieses Engagement, diese Kreativität, diese Mentalität sind schützens- und unterstützenswert. Mindestens genauso wie die Musikkultur in unseren Homebases Berlin, Leipzig und Hamburg.
Das war also unser Deep Dive zum Thema Pop im ländlichen Raum. Bevor wir uns aber von euch verabschieden, kommen wir noch zu der Kategorie, die wir alle derzeit wohl am dringendsten brauchen, nämlich der guten Nachricht aus der Musikbranche. Und die kommt diesmal aus Frankfurt. Alex, erzähl mal.
Der Club Ponyhof hat auf Instagram bekannt gegeben, dass sie sich im Rahmen einer Neustrukturierung dazu entschlossen haben, die Preise für Events und Getränke zu senken. Ab August soll es sogar eine Eventreihe namens Dispo Disco geben, mit Preisen wie vor Corona. Dass die Clubszene auch in Frankfurt kämpft, das spiegelt auch der Ponyhof in seinem Statement. Trotzdem ist das eine gute Nachricht, weil es Feiern einfach wieder offener macht für Leute, die eben keinen Goldesel zu Hause stehen haben.
Lieben wir. Und wisst ihr, was wir auch lieben? Euer Feedback. Deshalb lasst uns doch super gerne einen Kommentar oder eine Bewertung auf der Streaming-Plattform, auf der ihr diesen Podcast gerade hört, da. Wir freuen uns auch über eure Meinung und Anregungen per E-Mail an deepdive@reeperbahnfestival.com und natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen des Reeperbahn-Festivals.
Ein großer Dank geht an unser Premium-Line-Up an ExpertInnen, die in dieser Deep Dive-Folge zu Wort gekommen sind. Julia Sasse, Mirko Rosner, Markus Graf und Pablo Himmelsbach von der Hinterland-Gang. Außerdem natürlich an das Team von der Musikwoche und unsere Deep Dive-Gang hier im Studio. Lou, Michi, Luisa, Hajo und Juliane. Und natürlich an dich, liebste, hochkompetenteste Lina. Schon ein bisschen krass, dass wir inzwischen 30 Deep Dive-Folgen zusammen durchgerockt haben.
Ja, da sagst du was, ey, Wahnsinn. Und ich könnte mir echt keinen besseren Podcast-Partner vorstellen für diesen Wahnsinn hier. Deshalb großen, großen Applaus für dich, lieber Alex Barbian. Und an euch da draußen, die ihr unseren Podcast so fleißig hört und teilt, das bedeutet uns wirklich, wirklich viel. Vielen Dank. Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH und wird präsentiert von Musikwoche. Redaktion und Recherche Alex Barbian und Lina Burghausen. Produktion, Produktdesign und Vermarktung Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio German Wahnsinn. Mit besonderem Dank an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Bis bald beim nächsten Deep Dive.
Tschüss.